Come on, Felix, you can do this. Das, meine Freunde, war Grisha Niermann zu Felix Gall 2027, nachdem Dan Lorang ihn für die Tour de France trainiert hat. Und damit habe ich mal einen kurzen Einstieg hier in die heutige Transferfolge geleistet.
Der kam überraschend, wirklich. Der kam wirklich überraschend und war gut, ja.
Was war da letzte Woche los? Du hast gesagt, mit Giro werden einige Verträge gemacht.
Ja, das sind wohl davor auch schon einige Verträge gemacht worden. Ja, also wir starten gleich rein.
Wir können kurz anreißen. Was haben wir heute alles auf der Liste? Erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist, dass du zurückgekehrt bist. Du warst in den USA beim Unbound Race in Kansas. Ich bin gespannt. Du wirst gleich ein bisschen berichten, wie du das Ganze findest. Denn ich habe ja schon mal behauptet, das ist alles das, was du eigentlich nicht magst. Lange Radfahren, viel nichts.
Ja.
Dann ist in den letzten Tagen gefühlt bei Transfer News einiges passiert. Wir haben noch einige andere Themen, die wir besprechen wollen. Wir haben die Datei von Mats Wirt Schmidt, wie viele andere auch schon gesehen haben. Wir bringen sie heute nochmal mit einem anderen Kontext mit rein und sprechen da nochmal über Cardiac Drift.
Wir sprechen heute über seine Trittfrequenz.
Genau. Das ist das Wichtige nämlich. Wir sprechen über Cardiac Drift, die Herzfrequenz, über eine Dauerleistung hinweg, warum das relevant ist fürs Training und auch für Wettkampf, aber dazu später mehr.
Gut, dann gehe ich jetzt mal rein und beantworte deine Frage zu dem Thema, was da los ist bei Lidl Shrek. Also große Meuterei, der sehr, sehr lange Teammanager Luca Gaccielena ist so ein bisschen aus dem Team gedrängt worden. Mhm. Ich habe das schon vorher mal gehört, dass da Gaccielena immer weniger zu sagen hat in dem Team. Und das war jetzt aber schon relativ ein großer Schritt. Mhm. Ich wusste, dass Dan Lorang dahin geht und das Performance Center aufbaut. Das hatte ich schon gehört. Dass Grisha Niermann jetzt dahin wechselt, ist eine Überraschung.
Das ist wirklich heftig.
Und die haben halt viel vor. Das sieht man schon.
Voll.
Also die werden dann einen Servicekurs, ein Performance Center bauen. So ein bisschen in der Art, wie es das APC gibt. Das ist das Athlete Performance Center von Red Bull. Das gibt es an zwei Standorten, glaube ich. Das gibt es einmal in der Nähe von Fuschl vom Headquarter und einmal, glaube ich, in L.A. Und das soll so ähnlich dort auch gebaut werden für eigentlich alle Sportarten, die Lidl unterstützt. Dann holt man sich natürlich relativ viel Expertise auch ins Haus und einen frischen Wind durch einen Grisha Niermann. Sie haben auch den Nutritionist von Visma abgeworben.
Martijn Redegeld.
Genau. Dann jede Menge neue Fahrer und Fahrerinnen.
Andy Schleck ist dann zum CEO hochgepusht worden.
Andy Schleck ist jetzt CEO, genau.
Ja.
Frank Schleck ist, glaube ich, ursprünglich fürs Frauenteam verantwortlich gewesen und auch jetzt dann für das U23-Frauenteam, was entstehen wird.
Ja.
Und es sind sehr viele Fahrerinnen und Fahrer im Gespräch.
Ja.
Und ich check's gerade noch nicht so richtig, was die Strategie ist, muss ich sagen.
Also erstmal, wenn die so viel auffahren, dann wollen die ja ein großes Ziel. Also das klingt ja halt einfach nach wirklich Natur-Win irgendwie. Also
ja, klar, die wollen hundertprozentig die Tour gewinnen. Ich verstehe aber nicht so ganz die Herangehensweise, weil was sie jetzt gerade machen, ist, die sammeln so gute bis sehr gute Fahrer, aber haben keinen, der es am Ende vollenden kann.
Das habe ich nämlich auch gedacht, weil dann, klar, Felix Gall, können wir jetzt ein bisschen drüber sprechen jetzt, aber sehe ich jetzt nicht als Toursieger gegen unsere Superbosse.
No hate gegen Felix Gall, ist ein feiner Kerl.
Schneller als der Überschall,
auch ein geiler Song. Im Crit Race in Ahrweiler damals war er nicht ganz so gut, 2018, aber dafür kommt
der Bergo. War der da?
Ja, ich bin mit ihm zusammen in einem Fiat 500 reingefahren. Ich habe den am Bahnhof abgeholt und wir haben zwei Fahrräder. Ja. Damals noch diese schrottige, erste hydraulische Disc-Brake-Schaltung.
Ja,
so gigantisch großen Schalthebel.
Ja, stimmt.
Die waren damals noch in Düren stationiert vom Devo-Team.
Ah, ja.
Von Sunweb damals.
Sunweb, genau.
Und erst da, das war das Jahr, glaube ich, wo auch Lennart Kemner da gefahren ist, Nils Pohle, Trick Zabel. Genau. Aber zurück zu Felix. Der ist ja jedes Jahr besser geworden, aber ich sehe da jetzt nicht die Lücke, die sich schließen wird.
Ja, ja.
Und bei all den Leuten, die jetzt holen, Also ein Felix Gall wird sicherlich nicht günstiger geworden sein durch die ganze Geschichte.
Ja.
Wenn man dann hochrechnet, dass man einen Jordi Meus, ach, ich muss das irgendwann mal nachgucken, wie das ausgesprochen wird, angeblich 1,5 bis 1,7 Millionen Euro im Jahr zahlt für einen Fahrer, der im Schnitt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3 Rennen gewinnt. Das ist kein Top-Sprinter, das ist ein Top-Ekel-Sprinter. Es ist auch ein solider Klassikerfahrer.
Ja.
Wenn du da für so jemanden schon so viel Geld ausgibst, was zahlst du dann einem Felix Gall? Da kannst du wahrscheinlich irgendwie mit 2,5 rechnen.
Mhm.
Und der wird dir trotzdem keine Grand Tour gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, also es ist halt sehr viel Invest in Fahrer, die nicht diejenigen zu sein scheinen, die halt ein Pogacar, ein Vingegaard, ein Paul Sexas oder so vom Thron stürzen können, wer auch immer dann nachher, also ich versuche jetzt gerade mal ein paar Namen aufzuzählen.
Paul Sexas, den setzen wir schon mal auf den
Thron. Ja, irgendwie schon. Ich versuche gerade ein paar Namen zu nennen, die nicht Pogacar sind, halt neben Pogacar. So, also,
Jonas Vingegaard, hast du ihn genannt?
Ja.
Okay.
Ich habe gerade Pogacar, Vingegaard und Sexas genannt.
Ja, dann hast du keinen Remco genannt.
Der ja, ich habe ich hab Sexas eher als Remco genannt.
Oder ein Isaac Del Toro, aber der steht natürlich noch hinten an.
Ja.
Ja, aber wenn du mal die ganze Hierarchie durchgehst,
das ist, das sind die Five-Star-Dudes so. Und für mich ist Felix Gall halt ein 4-Sterne-Dude.
Genau, trotz seines tollen Giros.
Ja, der war für mich von 3,5 auf ein 4er geupgradet, jetzt nach dem Giro, aber auch 4, weil da ist immer noch ein Riesengap zu Jonas.
Guck dir mal an, Tour de France letztes Jahr wird der 5.
Ja.
Guck dir aber mal den Rückstand an, der hatte irgendwie 23 Minuten oder so. Also, oder,
das ist eine halbe
oder
Etappe. 17.
Also das ist schon... Das ist schon halt krass. Du kannst halt sagen, ja, 5. der Tour, fair enough, aber die Abstände bei der Tour, es ist mir halt nochmal klar geworden dann. 5. Platz, 17 Minuten Rückstand, genau. 10. Platz übrigens 32 Minuten. Von Jordan Gégat, der auch zu Lidl Trek geht.
Ah,
angeblich mit einem 4-Jahres-Vertrag.
Boah, krass.
Und dann hast du da in dem Team Jordan Gégat. Du hast Felix Gall wahrscheinlich. Du hast Matthias Skelmose, du hast Derek G. West.
Ja.
Derjenige, den ich noch am kredibilsten halte, ist ein Juan Ayuso.
Ja.
Für den sie ja angeblich 10 Millionen Euro gezahlt haben. Also das ist schon sehr, sehr großer finanzieller Aufwand für eine Truppe, die extrem breit aufgestellt ist. Keine Frage.
Ja.
Aber werden sie damit einen Grand Tour-Sieg holen? Nein. Da ist jetzt noch ein Giulio Ciccone, da wird gemunkelt, dass er das Team verlassen könnte. Bei Matthias Skelmose gibt es auch die Gerüchte, dass er das Team verlassen könnte.
Auch ein Giulio Ciccone ist ja kein GC-Fahrer.
Genau, der zählt sowieso nicht als GC-Fahrer. Aber das fand ich ein interessanter Kommentar. Da dachte ich erst so, hä? Aber der benimmt sich wie ein Leader.
Ah ja.
Da dachte ich mir so, ja, was bedeutet das eigentlich? Aber dann ist mir klar geworden, ja, der macht halt, was er will. Der geht halt einfach in die Gruppe. Dann ist er in der Gruppe. Dann ist er schon mal kein Helfer. Weißt du, das würde ja keiner von den UAE-Fahrern sich trauen, ständig in die Gruppe zu gehen, wenn er nicht dahin geschickt würde.
Ja, ja, klar.
Also, ja, und jetzt hast du diese riesige Truppe da mit diesen ganzen.
Es wirkt so ein bisschen, als hätten die halt so ganz viel Budget bekommen. So, mach mal geil. Und hat jemand halt richtig viel Geld ausgegeben, aber der ging so shoppen, aber nicht so richtig.
Der hatte dann im Prinzip, hat er eigentlich schon so ein paar Sachen gemacht.
Ja.
So, und dann hat er so ein Angebot gesehen, 2 für 1 oder sowas an der Kasse nochmal. Dann hat er dann auch noch so reingeschmissen. Oh ja, komm. Dann nehmen wir den Felix Gall auch noch mit. Der geht übrigens
der Duo
mit Gregor Mühlberger. Gregor Mühlberger
ist im
Giro gefahren.
Ja, ja.
Muss man auch einfach sagen.
Ja.
Krasser Typ.
Voll. Der ist hungrig in Einkaufen gegangen. Das sollst du nie machen.
Genau, der ist hungrig einkaufen gegangen. Der ist nicht mit Plan einkaufen. Ja. Weil am Ende musst du dir mal überlegen, der Kader hat jetzt 30 Fahrer. Die haben aber schon irgendwie 5, 6 Leute angeblich unter Vertrag genommen.
Wer geht alles?
Von einem weiß ich, dass er geht.
Ja.
Ansonsten gibt es, gibt es davon relativ viele, die, ich muss mal kurz gucken, was für Pro Cycling Stats, also 19 Fahrer laut Pro Cycling Stats haben Vertrag für nächstes Jahr. Und da wird es halt einige treffen, ganz klar. Und da ist jetzt so eine Phase drin, wie auch bei einigen anderen Teams, da werden halt die nicht so Top-Fahrer durch Top-Fahrer ausgetauscht, die dann aber Helfer werden.
Mhm.
Und was auch interessant ist, natürlich für die ganzen Sprinter. Weil du musst ja auch mal überlegen, wenn du dann jetzt diese ganzen GC-Fahrer hast, dann fährst du ja auf gar keinen Fall mehr irgendeine Grand Tour ohne GC-Leader.
Es geht gleich weiter mit den spannenden Geschichten aus Unbound. Nur kurz noch der Hinweis, Leute, es ist Rennsaison und für all diejenigen, die sich noch nicht explizit vorbereiten konnten auf ihr Event, wir haben zahlreiche Trainingspläne, die dich vorbereiten auf dein nächstes Highlight. Also schau in den Shownotes einmal rein, dort findest du einen Link, Übersicht aller Trainingspläne, die wir anbieten und dann kannst du auch pünktlich mit maximaler Performance am Rennstart dabei sein.
Ja,
das heißt Milan und Walscheid können sich jetzt immer auf eine Dauerkarte beim Giro verlassen bald.
Ja, du hast halt Milan und Walscheid, also das Milan als Sprinter,
ja.
Walscheid als Anfahrer, dann hast du noch Pedersen,
ja.
Der aber auch gerne mal so eine Grand Tour fahren möchte.
Stimmt, die Ausrichtung dieses Teams, was eigentlich ein ziemlich geiles Team war mit diesen Henkern, wir erinnern uns doch letztes Jahr, was der Giro, die Auftragsetappen, wo sie von
Vacek und Vacek,
Vacek, als sie zu dritt von vorne da die letzten Hügel Wolle genommen haben, dieses geile Team, was ein bisschen noch gegen diese GC stumpfe, ja. Wir machen sehr viel strategisch, es geht immer um die Anstiege, bringen den Leader in Position, dann fällt er zu früh ab, keine Ahnung, so das haben wir dann nicht gehabt, sondern ein sehr offensives Team und das könnte sich jetzt massiv ändern.
Ja, was auch interessant ist halt, du hast auch sehr, sehr gute junge Fahrer da drin, wie so ein Albert Wittgen-Philipsen. Das ist natürlich ein Top-Talent. Und der kriegt jetzt da auch so 10 Leute vor die Nase gesetzt. Dann hast du noch einen Thibaut Neiss, der auch theoretisch ein sehr, sehr guter Fahrer werden könnte.
Mhm.
Ist es auch schon. Hat auch schon mal in einer Saison, glaube ich, dann, als er gefahren ist, bei 3 Rundfahrten hintereinander jeweils eine Etappe gewonnen. Und ich glaube, das wird sich krass verändern, das Team. Ja.
Und so ein richtig fitter Ayuso, was glaubst du, was kann man aus dem rausholen? Ich glaube nicht, dass ein GC-Fahrer werden kann, der die anderen in Bedrängnis bringt. Aber ist so ein
wenn, dann ein Ayuso, würde ich sagen. Also ich sage, ein Ayuso ist in der Spitze besser als alle anderen als GC-Fahrer, aber hat halt immer diese Problematik gehabt, so hat einen schlechten Tag und dann oft mentalen
bekommen. Für mich ist Ayuso eigentlich der beste Helfer, der letzte Helfer eines GC-Fahrers bei Lidl Track.
Der schlechteste Helfer, der Mann fährt doch
nicht. Ja, okay, nein.
Physiologisch. Ich weiß, was du sagen möchtest.
Ja, ja.
Der Ayuso wäre
ein wenn er irgendwann mal seine Rolle annehmen würde.
Genau, wäre so ein Adam Yates 2.0.
Ja, genau.
Aber theoretisch, aber komplett andere.
Weil die bauen doch jetzt nicht in 27 auf einen Ayuso und Felix Gall.
Ja, warte mal ab, der Ayuso, ich glaube, wenn der weiter sturzfrei bleibt und alles. Ich meine, was ist der Sturz? Leute, der ist ja jetzt gestürzt und sowas. Aber wenn der eine saubere Vorbereitung hat, dann kann er schon gar nicht mal so schlecht fahren bei der Tour. Ich freue mich darauf, dass die bei der Tour alle aufeinandertreffen.
Wird auf jeden Fall spannend. Vor allem kennt der auch UAE.
Der kennt auch UAE, aber ich weiß auch nicht, ob dir das viel hilft. Weil die fahren halt einfach so schnell.
Ja, aber jeder weiß, was sie tun.
Ja, und das dann heißt es einfach anschnallen und gucken, dass man dranbleibt.
Kleiner Insider-Geheimtipp morgens im Bus. Die fahren heute schnell von vorne den Berg.
Die fahren dann so 4,30 und dann fährt einer dann 4,40 und am Ende der Typ, der attackiert dann mit, keine Ahnung, 800, 900 Watt und dann fährt er 4,60 die ganze Zeit weiter. Also viel Spaß, wer dranbleiben kann, bleibt dran. Tschüss.
Aber noch ein Hinweis, was vielleicht auch mit die Entscheidung Felix gar leichter gemacht hat, ja auch so ein bisschen, glaube ich, die langfristige Leaderrolle, die ja, also anders, soll wohl mit Sexas natürlich auch intern Konkurrenz halt haben, was so die GC-Leaderrolle angeht. So, und
ein Glück hat er die bei Lidl Track ja nicht.
Genau, das ist es halt. Ich frage mich jetzt gerade, dann hast du ja mit der neuen Option irgendwie für dich ja eine theoretisch bessere Option. Das heißt, man muss ihm ja irgendwie gesagt haben, dass er seine Chancen bekommen könnte.
Also ich sag mal so, die Chancen bei beiden Teams bei der Tour auf GC zu fahren sind gleich schlecht.
Ja.
Aber man wird ihm das noch ein bisschen besser bezahlt haben. Tipp ich mal.
Und vielleicht ein bisschen schöner gesagt.
Aber eigentlich ist es doch ist es ja schon so, dass Teams wie Decathlon jetzt eher auch solche Transfers tätigen müssen, weil die brauchen ja tatsächlich solche Leute, weil die haben den Fahrer, der theoretisch um einen Toursieg fahren kann. Denen fehlen aber die Helfer. Das heißt, für den wären so Leute wie, Matthias Skelmos hat auch keinen Bock, als Helfer zu fahren. Also ist eine schwierige Situation, aber ich weiß nicht, ob sie sich da gefallen tun mit
dem, was sie da kriegen. So Felix Gall zum Beispiel als Helfer, der wäre ganz gut.
Genau, der wäre gut, wenn sie den gehalten hätten.
Ja.
Wenn der sagt, okay, ich fahre Giro und Vuelta auf GC und Tour hast du meine Loyalität, also Giro oder Vuelta auf GC und dann hättest du da ein gutes Team.
Ja.
also am Ende es ist angeblich schon so, dass er sich entschieden hat, unterschrieben hat. Übrigens großer Turnaround.
Oh.
Narváez. sollte er eigentlich zurück zu Netcompany Ineos gehen, hat sich aber im letzten Moment umentschieden und bleibt bei UAE für 3 Jahre.
Boah, glaubst du, der Giro hat da mitgespielt? Oder war das vorher klar?
Nee, das war vorher nicht klar. Also ich denke mal, dass sie, boah, ich weiß nicht, ob man den vorher bei UAE unterschätzt hat. Also
kann schon sein.
Boah, weiß ich nicht, man wusste also schon, dass der Typ eine Granate ist, aber man wird das Angebot nochmal verbessert haben. Davon also gehe ich aus.
Ich glaube auch, vielleicht war auch ein bisschen Medialdruck drauf, auch von den Sponsoren, die gesagt haben,
könnte so jemand gehen lassen.
Genau, nach dem Motto, weil das wirkt ja nach außen hin irgendwie auch nicht gut, wenn so jemand, der da 3 Etappen gewinnt, gehen gelassen wird.
Aber du merkst jetzt auch schon, was im Radsport passiert und sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich. Ja. Du hast mehr und mehr so Sponsoren, die kommen da rein mit einem relativ großen Budget.
Ja.
Und dann hast du auf einmal so ein paar Leute, die Pro Cycling Manager spielen und dann halt shoppen gehen.
Ja, ja, und voll.
Auf einmal sind die Menge an Leuten mit hohen Gehältern, die steigt einfach.
Ja.
Das gibt halt einen krassen Druck da drauf. Du wirst ja dann, wenn du jetzt, sagen wir, einen Jordi Mears, der 1,5 bis 1,7 bekommen soll, der nächste Vertrag, der wird ja dann nicht 800 sein.
Ja,
oder soll ja nicht 800 sein. Das heißt, du wirst halt sagen, ja, warum halbiert ihr jetzt mein Gehalt, wenn du beim gleichen Team verlängerst? Oder du gehst woanders hin und sagst, ich verdiene aktuell das und das. Könnte da irgendwo in den Bereich kommen. Und das zieht halt das ganze Gehaltslevel einfach nach oben.
Voll. Das ist irgendwie interessant, weil wenn man so ein bisschen, gar kein Vergleich mehr, wenn man so ein bisschen zurückblickt, so Anfang 2000er, da waren halt Radsportteams gefühlt Nationalteams. So, du warst Spanier, Gestepanje. Du bist Deutscher, T-Mobile.
Ja.
Team Wiesenhof, Gerolsteiner.
Guck dir auch mal so eine Vuelta Top 10 von 2003 an.
Ja.
Da findest du 60 Spanier in den ersten 60.
Du bist also, Spanier, du fährst Vuelta,
du bist
Franzose, du fährst bei Arche Dessert.
Genau, das heißt, das hast du nicht. Und das Interessante ist halt auch, früher hast du ein Team gehabt, das hat 8 Millionen Euro Budget gehabt.
Ja.
8 Millionen Euro verdient Pogacar dieses Jahr. Also der holt aber auch so viele Punkte wie ein ganzes Team, muss man auch sagen.
Ja.
Aber das hat sich schon krass geändert. Auf jeden Fall zieht es das alles nach oben, was ein großes Problem ist natürlich für Teams wie, ich sag jetzt einfach mal, Intermarché Lotto, ja, wen können die sich denn noch leisten mit ihrem Budget, wenn du ein Budget von knappen 20 Millionen Euro hast, dann hast du jetzt oder vielleicht noch niedriger, sage ich mal, dann wird es echt schwierig.
Was noch mehr eigentlich auch wieder, und das finde ich auch ein bisschen schade, weil ja noch mehr Druck drauf ist, dass du Talente oder irgendwie Potenzial in Fahrer siehst, eigentlich ein besseres Scouting-Arbeit betreibst, die dann wiederum ausbildest, die wiederum vielleicht wirklich recht gut fahren und bei der nicht nächsten Gelegenheit, aber vielleicht auch beim nächsten guten Angebot auf einmal doch wieder weg sind.
Ja. Da musst du aber auch erstmal irgendwie die Leute im Scouting ins Devo-Team holen und.
Genau.
Also der Druck ist auf jeden Fall, der Kampf um die Talente ist krass aktuell.
Auf jeden Fall.
Bleiben wir ganz kurz noch bei Lidl Trek, bei dem Frauenteam auch, bevor wir dann noch auf die anderen Transfers gehen. Kasia Niewiadoma, haben wir ja schon mal gesagt, Paula Blasi, dann haben die da auch schon noch mal 2 Top-Leaderinnen hinzugefügt, da machen die im Prinzip das Gleiche, nur auf einem besseren Niveau, würde ich sagen, weil die beiden können theoretisch eine Grand Tour gewinnen und haben beide auch schon eine Grand Tour gewonnen bei den Frauen.
Ja.
Und dazu haben die ja auch noch ein paar gute Nachwuchsfahrerinnen mit Isabella Holmgren, die beim Giro extrem gut fährt. Du hast definitiv schon einen sehr, sehr gut aufgestellten Kader. Und auch für eine Ricarda Bauernfeind wird es dann jetzt wieder schwierig, weil da kriegst du auch wieder ein paar Leute vor die Nase gesetzt.
Ja, klar. Kommst aus dieser zweiten Reihe nicht raus.
Genau, ja. Kommst aus der zweiten Reihe nicht so richtig raus. Ja, also die gehen, Lidl Trek geht grundsätzlich gerade überall shoppen.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickelt wird. Wir waren vorhin bei, das können wir mal kurz mit abhandeln auch, bei Lotto Intermarché. Mein totgesagter Arnaud Lee.
Ja.
Haut mal einen geilen Power-Output raus.
Ja.
War gestern, vorgestern? Ich weiß
gestern.
Nicht, gestern. 954 Watt für 55 Sekunden. Glaubst du, dass er einfach letzten, ich meine.
Glaubst du, er ist All-Out gefahren? Ist das die Frage?
Ja, als er vom Rad gefallen ist, meinst du fast? Ja. Nein, ich wollte gerade fragen. Ich denke, der war im Training, oder vielleicht haben sie es im Training ganz so getimed, dass er für die letzten Rennen, wo alle am Start war, ich sag mal, das Grundlevel hatte, da mitzufahren. Frühzeitig dann halt über vielleicht nicht in hohe Schwelle oder so, frühzeitig einfach abgehangen wurde oder schwere Zeit einfach hatte, dann seine Möglichkeit nicht mehr ausspielen konnte und jetzt einfach ein paar Tage hoffentlich Ruhe bekommen hat. ich sage, ich will gar nicht jetzt so auf ein anderes Level heben, ich sage nicht, dass alles anders ist, aber es zeigt ja einfach, dass er ein Fahrer ist, der natürlich relativ gut fährt. Nur das, was ich im Frühjahr letztens kritisiert hatte, dass er wirklich gar nicht mehr zurechtkommt, sobald er schnell wird, ist jetzt natürlich nicht in einem Rennen weg, aber zeigt ja, dass es da vielleicht doch eine Phase ist und vielleicht eine gewisse temporäre Ruhe da extrem viel ausmachen kann.
Man wird nicht so richtig schlau aus ihm.
Ja.
Der ist schon einfach ein krasser
Fahrer. Das war das, was ich gerade gesagt habe.
Der ist extrem gut in solchen ein Minuten. Also,
ja.
Das ist jetzt being Captain obvious, aber das ist das, was der richtig, richtig gut kann.
Ja.
Dem fehlt wahrscheinlich manchmal ein bisschen der Motor noch.
Ja.
Der ist aber dafür trotzdem halt auch bei so Rennen wie jetzt Gent-Wevelgem ist er Vierter geworden dieses Jahr. Der ist dann, wenn er fit ist, dann hat er genug Motor, um relativ weit zu kommen.
Ich glaube, das ist es halt. Der hat eine unglaublich hohe Rate, also nicht unglaublich hoch, aber eine
höhere
Rate
im Verhältnis zu anderen Jahren. Überleg mal, vor 2 Jahren, glaube ich, Omloop.
Ja.
Da geht eine Gruppe mit Wout, Laporte, glaube ich. Und dann ist auch noch Arnaud Delis da mit drin. In dieser Gruppe.
Ja,
das sind so 5 Leute und Arnaud Delis ist mit dabei. Der konnte halt über den Anstieg drüber folgen, weil er halt extrem explosiv ist und einfach die anaerobe Kapazität hat. Aber hinten raus geht ihm halt der Motor aus.
Ja.
Das heißt, wenn du den noch ein bisschen fahren lässt, den noch ein bisschen älter werden lässt, dann verliert er vielleicht ein bisschen was. Aber wenn der über eine Minute halt dann noch 860 fährt, statt 900 irgendwas, ist der immer noch extrem gut.
Klar.
Und
ich glaube, bei Arnaud Delis ist so die Herangehensweise relativ klar, weil wahrscheinlich ist er relativ schnell sehr glykolytisch und du musst eigentlich nur mit dem großen Motor gegenarbeiten. Wenn er das in einer Saison mitbringt, dann kann er auch die Frequenz der Rennen schaffen, schafft das Volumen der Renntage auch besser und dann ist er auch immer wieder in der Lage, sich ausreichend zu erholen, ist er vorne mit dabei und vielleicht hat es in diesem Frühjahr nicht ganz gepasst, weil manchmal ist es ja so, es gibt Fahrer, das war in der Vergangenheit häufig ja schon mal, du hast ein Jahr, sind die richtig gut und dann verändern die irgendwas im Training, weil sie denken, okay, was ist das, was mich gerade, wo es gerade schwierig ist, keine Ahnung, du merkst halt, Arnaud Delis merkt halt, okay, ich kann Peak Power nicht ganz so. Ich kann eigentlich super, aber Peak Power fehlt mir. Ja. Dann gehen sie noch mehr ins Krafttraining, noch mehr in die Intervalle und merken auf einmal, sie haben voll den Motor verloren.
Ja.
Und dann kommt er halt einfach nicht mehr an.
Dann
kommt. Ja, komm, sag's.
Fabio Jakobsen.
Ich hab's auch hier offen.
Bruder.
Ja.
Der tut mir echt leid.
Das ist hart.
Aber Zitat, ich check es auch da gar nicht, was da passiert ist.
Ja. Tom Dümmeler.
Tom Dümmeler hat sie so ein bisschen geroastet, fand ich auch ein bisschen nasty.
Finde ich schon echt gut, aber he has no pro level at the moment. Currently no team would hire him anymore. He can't handle pro race. Ja, aber am Ende hat er recht. Es ist ausgesprochen, es ist kacke, aber der fährt ja nur DNFs.
Ja. Der hat definitiv gerade nicht den Motor, irgendwas zu machen. Der hat ja eine OP gehabt wegen einer Knickarterie.
Ja.
Ich glaube, mit beiden Beinen oder in einem.
I feel him.
Und ist nicht besser geworden dadurch.
Ja.
Ich denke mal, der wird am Ende des Jahres seine Karriere beenden müssen.
Ja, ja.
Aber was ich halt nicht kapiere so ein bisschen ist halt, wenn er jetzt nach dem schweren Sturz nie wieder zurückgekommen wäre. Okay.
Ja, das ist das Thema.
Aber der ist ja zurückgekommen. Hat eine Tour-Etappe gewonnen.
Ja.
Und war sehr konkurrenzfähig, ist Europameister noch geworden, sehe ich gerade. Und ist dann in dieses Loch gefallen.
Du hast bei dieser Knickarterie-OP, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch einen ziemlich langen Zeitraum danach, wo du nichts machen darfst, ne?
Ja.
Ich meine, klar, nach dem Sturz damals hat er auch lange Zeit wahrscheinlich nichts machen können, aber noch ein paar Jahre jünger, vielleicht noch mal schneller regeneriert im Training danach, dass du schneller wieder fit wirst. Ich durfte. Boah, was war das denn? Was hatte ich, 8 Wochen oder 10 Wochen, wo ich wirklich nichts machen konnte und danach startest du halt wirklich komplett locker, hast so ein Protokoll, wo du noch Blutverdünner nehmen musst und so weiter und so weiter. Im Training lief gar nichts, Puls ist hoch, Beine sind schlecht.
Ja.
So, und es dauert halt auch einfach lange, bis du da wiederkommst. Auch vor allem, wenn du nach 3 Monaten einfach nichts machst, weil du nichts machen darfst. Und ich glaube auch bei so einer OP, das ist auch so eine OP oder so ein Vorfall, nicht beim gebrochenen Ellbogen, ich fahre dann doch irgendwie wieder Rolle, du machst da gar nichts.
Ja, ja.
Du hast Schiss um deinen eigenen Körper. Und
trotzdem ist das, glaube ich, schon relativ lange her.
Voll. Und aber es kann ja sein, dass es einfach ewig dann halt, er kommt halt nicht mehr auf dieses Level, um das Trainingsvolumen vielleicht zu packen oder so, will aber vielleicht eventuell viel. Und dann hast du dieses, das beschreibt eigentlich meine Kontinentalzeit perfekt. Du bist immer zu schlecht eigentlich für das, was du da machst. Rennen fahren, Volumen und so weiter. Klar, die werden angepasst haben, aber du bist so ein hinterher eigentlich. Und du verträgst und es ist gar nicht so so ein fortschrittliches Training, du verträgst das Volumen nicht an dessen, was du halt gerade eigentlich dir vornimmst. Das merkst du aber zu spät.
Ja, ja. Also wir können nur spekulieren, woran es liegt, aber
ja.
Ich glaube, das Kapitel Fabio Jakobsen ist durch und man kann bei Bora relativ froh sein, dass man ihn damals nicht geholt hat, weil Ende 2023 war er ja bei Bora im Gespräch und ja, das hätte die nicht gefreut. Vielleicht wäre es da auch anders gelaufen, keine Ahnung.
Ja.
Aber jetzt, das Jakobsen, sorry, aber das ganze Team.
Ja, ja.
Das finde ich einfach, ist einfach heftig. Also von allen, in allen Bereichen, finanziell haben wir ja schon darüber gesprochen, ist das Team richtig, richtig in der Bredouille und jetzt auch sportlich. Das eine bedingt natürlich auch das andere. Ja, ich glaube, das wird auch noch eine sehr, sehr schwierige Phase für die ganze Truppe werden.
Absolut.
Zurück zu den Transfers.
Ja.
Wismar hat einen neuen Edelhelfer geholt, Jai Hindley.
Ja.
Geht dahin, ersetzt dann damit Simon Yates. Finde ich, ist ein guter Transfer.
Ja.
Wahrscheinlich für beide Seiten. Was haben wir noch?
Nils Pullet hat seinen Vertrag verlängert.
Yep.
Auf 2029. Werbt die Giraffe weiter, der Leuchtturm im Fahrerfeld von vorne für Pogi.
Ja. Caden Groves und Arno de Lee gehen beide zu Tudor.
Das finde ich interessant auf jeden Fall.
Ja. Das finde ich auch irgendwie nicht ganz einleuchtend. Ich hätte gesagt, entweder oder.
Mhm.
Wäre meine Meinung gewesen. Weil du hast bei Tudor auch schon so ein paar andere Leute, die relativ endschnell sind.
Die hast du schon mal gesagt, ne? Die passen alle in dieses Muster von Fahrer, die wir schon bei Tudor haben.
Luca Mosato ist so einer. Dann hast du Matteo Trentin, der hat jetzt noch keinen Vertrag offiziell unterschrieben für das nächste Jahr. Ich meine, ein Caden Groves ist schneller, ganz klar. Ein Arno Lieder ist auch schneller. Aber es sind beides keine Top-Sprinter. Und das sind aber beides so Leute, die kannst du tendenziell natürlich, wenn du denen das richtige Rennprogramm gibst, dafür einsetzen, dass die 8 Billionen UCI-Punkte sammeln.
Wie Matteo Trentin.
Genau, und dann aber natürlich für den Aufstieg sorgen können, weil jetzt ist das erste Jahr in dem ganzen Zyklus. Und dann brauchst du noch Jahr 2 und 3. Und wenn du die beiden holst, dann, also ich tippe mal, es geht um Punkte. Aber beide werden nicht günstig sein.
Das glaube ich auch. Und Matteo Trentin, der wird, glaube ich, solange er fährt, genau das, was er jetzt gerade kann und macht, genauso weiter beibehalten. Ich habe das Gefühl, er wird bis zu seinem Karriereende auch nicht schlechter als das, er wird aber auch nie mehr besser als das.
Ja, besser wird schwierig.
Er
hält sich noch sehr, sehr gut.
Er hält sich richtig gut. Also ich bin begeistert von diesem Fahrer. Ja. Der ist in Frühjahrsklassikern, wenn du die Gruppe, letzte Gruppe, bevor halt die Five-Star-Fahrer, wie der Van der Poel und Pogacar losfahren, da ist er halt mit dabei. Der sneakt da vorne mit rum. Matteo Trentin, italienische Hupperts.
Top sportlicher Leiter werden irgendwann.
Wenn er es schafft, stimmt, ja.
Das weiterzugeben, das ist ein sehr, sehr guter Rennfahrer.
Absolut. Sollen wir von Teamsport zu Einzelsport kommen?
Boah, Überleitung. Ich möchte noch eine Sache zu Lorena Wiebes Gewicht des Rades.
Wie konnte sie nur?
Wie konnte sie nur? Da müssen wir sie direkt disqualifizieren.
Wirklich.
Also ich habe das erst so gelesen, okay, er hat den Etappensieg aberkannt bekommen. Am nächsten Tag
so
lese ich so einen Artikel so, ja, jetzt machen die halt das Leadout für, ich glaube, Barbara Gourachy. Dachte ich so, hä?
Ja.
Dann habe ich erst gecheckt, dass die ausgeschlossen haben.
Das ist so hart.
Das fand ich ein bisschen
übertrieben. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also
ich auch nicht.
Ich weiß, ob die ein Exempel statuieren wollen, einfach nur, weil sie sagen, hier UCI und wir setzen unsere Regeln durch.
Alter, ganz ehrlich,
mit Brachialkraft,
wenn ich das Ding gewogen hätte, hätte ich gesagt, okay, du hast mit den üblichen 2 Metern Vorsprung gewonnen.
Ja.
Jetzt, du hättest auch so gewonnen.
Ja.
Wir müssen dich jetzt relegieren.
Ja.
Gut ist.
Ja.
Und morgen machst du noch eine zweite Schraube in den Flaschenhalter rein und dann bist du über dem Gewicht. Und dann gewinnst du wieder mit 5 Metern.
Ja.
Diejenige, die halt krass davon profitiert, ist Elisa Balsamo, die halt jetzt jeden Sprint gewonnen hat. Die wäre dann halt auch am Ende 4x2. geworden.
Die war, in der Diskussion war sie so dieser Homer-Simpson-Meme, wie sie ins Busch abhaut und einfach so die Situation abwartet.
Genau.
Und dann kommt sie so wieder so raus.
Ich so, hey, 4 Etappensiege, that's me.
Ja, das ist einfach brutal hart. Also das macht gar keinen Sinn. Das ist wirklich, das habe ich auch gelesen, dachte mir so, was zur Hölle? Also mit welcher Begründung so ein hartes Urteil? Ja. Das macht gar keinen Sinn. Ich glaube, die war ja, das Team SD Works wird ja auch nochmal da in Berufung gehen, glaube ich. Nochmal mit der UCI
sich streiten. Auch, die Rennveranstalter verklagen.
Ja.
Ich meine, so klar, es ist nicht dann 4 Etappensiege von Lorena Wiebes, macht es vielleicht so ein bisschen interessanter, aber wenn wir jetzt anfangen als UCI, die Fahrer auszuschließen, die zu viel gewinnen, dann stell dir vor, du disqualifizierst Pogacar bei der Tour.
Weil der Lenker einen halben Zentimeter zu nah aneinander stand.
Genau, weil der Lenker zu breit war, zu schmal war oder sowas. Oder der STI falsch montiert. Junge, ist aber Ende.
Das wär die theoretisch gleiche Konsequenz. Was meinst du, was dann passieren würde? Aufschrei.
Und das ist,
nach der dritten Etappe bei der Tour, Pogi raus. Wäre das hart.
Ja, also da würden die Fans die Gefahr, in Ägle mit Fackeln vom Headquarter stehen.
Und die Gefahr ist groß, denn auch letztens beim Rennen in Köln-Longerich stand der Kommissär vor mir mit der Schieblehre und stopfte mir da so eine, was sind wir, 36? Ich weiß gar nicht. 36er Schieblehre da zwischen meine zwei STIs und meinte so, guck mal, das geht nicht ganz rein. Ich so, ja, hau mal dahinter, dann passt das da. Es war so ein Bruchteil von irgendwas. Ja, eigentlich wäre das jetzt so, ja, dann war Moment, habe ich mir das Ding weggenommen, dreimal gegen meinen Schalthebel gekloppt, mach nochmal. Zum Glück habe ich nicht gewonnen und nachträglich wurde mir das aberkannt.
Ja.
War ich zum Glück weit von weg.
Das da hätte sie die verklagt.
Ich hätte die verklagt. Weißt du was?
Das ein halbes Jahr Vorbereitung.
Die Science GmbH hätte da natürlich Klage eingereicht. Ja, ein halbes Jahr Vorbereitung. Wisst ihr, was da aufgegangen ist? Höhentrainingslager für Köln-Longerich.
Ja, jetzt können wir in den Einzelsport gehen. Jetzt bin ich hier mit meinen
Aber dann nochmal Frauen sanktionieren, die beim Rennen pinkeln müssen. Das ist noch so ein nächstes Thema.
Okay, das Thema mit in Flaschenpinkeln und Co. Wollte ich jetzt nicht auch noch aufmachen. Ja. Gehen wir zu Unbound.
Ja, du warst da.
Ich war da.
Du mir da. Du
Kansas
warst.
Ist keine Reise wert, aber
ich wusste es.
Wem sage ich das? Junge, was ist das da?
Und wie was war der erste Eindruck?
Boah, also ich, vorher, wer hat das gesagt? Freddy Overhead meinte so, hab keine Erwartungen. Und ich habe mir gedacht, ja komm, wird jetzt schon nicht so schlimm sein.
Doch.
Dann komme ich da an, dann bin ich nicht angekommen, ich habe gar keine richtige Ahnung. Doch, ich bin dann morgens dahin gefahren. Ja. Ich bin in nach Kansas City geflogen.
Ah, nicht, also okay.
Hab dann da nach dem Hotel gepennt und bin dann mit Lars Moss, dem Teammanager von Pass Racing, dann da morgens losgefahren nach Emporia. Emporia hat 25.000 Einwohner, während Unbound hat Emporia 50.000 Einwohner.
Ja, krass.
Die Einwohner ziehen in Mobile Homes. Also die mieten sich irgendwelche Wohnmobile und vermieten ihre eigenen Häuser für so knapp $10,000 in der Woche.
Ja.
Und dann sind da auf einmal 50.000 Leute, aber du hast einfach gar nicht so die Infrastruktur. Es gibt diese Hauptstraße, wo das Rennen startet, die, wie heißt die Straße? Commercial Street.
Ja, okay. Ich habe Main Road gesagt.
Na, genau, das wäre das andere gewesen, aber Commercial Street, da sind die Läden.
Ja.
Da gibt es ein einziges so Kaffee-mäßiges Ding. Es gibt so einen Diner.
Ja.
Boah. Da komme ich an. Ich habe da so Lars mit dem
unterwegs. Hast du Tumbleweed da durchfliegen sehen?
Ja, so in der Art, aber das war schon krass auch, wie der BMI der Leute da war in dem Diner.
Willkommen in Kansas.
Boah.
Ich war ja noch die Tage davor, letztes Jahr 50, 70 Meilen, glaube ich, weit weg, weil ich wollte nämlich nicht $10,000 pro Woche da zahlen in Ottawa. Und Ottawa ist wirklich auch nix. Wäre es nur durch. Und dann war ich einkaufen in Walmart. Und Kansas, also ich meine, die Leute, die in den USA waren, das ist jetzt nichts komplett Fremdes. So, wir sind einfach in einer Bubble, gerade im Radsport, wo man halt, sowieso nochmal ein verzerrtes Körperbild von der Allgemeinheit hat. So, wir sind einfach alle, weil viele sind einfach sehr, sehr sportlich und das spiegelt sich halt in der Bubble halt wieder. Und dann hast du ja nochmal die Allgemeinbevölkerung, dann hast du die amerikanische Bevölkerung, das ist auch klar. Und dann hast du nochmal sowas wie die Midwest-Staaten Kansas.
Ja, ich weiß jetzt auch, warum das Flyover-Country heißt.
Ja, wirklich. Da ist halt nix.
Auch Kansas City, jetzt Austragungsort von den WM-Spielen.
Ja.
Da gibt es diese klassischen Hochhäuser und sowas.
Ja. Das ist wie jede traurige andere Stadt in den USA auch. Das finde ich voll schade.
Nichts. Du läufst wieder durchgelaufen, das war wie so eine Geisterstadt. Nachdem so, okay.
Ja, hast du auch das Empfinden gehabt. Ich habe war 22 in Kansas City damals da, hatte ich, glaube ich, auch den Podcast mitgebracht, dass ich mit dem Rad gefahren bin durch die Stadt und ich habe keinen Menschen gesehen. Es war kein schlechtes Wetter. Ich habe nur Autos gesehen.
Und ich bin da rumgefahren,
das war gruselig.
So, was mache ich jetzt hier den ganzen Tag? Ich musste so einen Tag totschlagen. So, ganz kurz ein Thema in eigener Sache. Bitte nicht wegklicken, denn wir haben einen kleinen Notfall.
Lukas, ist voll wichtig.
Kannst du selber beschreiben, was passiert ist?
Ja, also ihr kennt sicherlich alle meine Story Road to Ötztaler. Ich habe letzten Winter mit angefangen, wollte mir richtig schön ein Jahr ausmalen, wie ich mich im Training entwickle und so weiter. Und jetzt stehe ich da, paar Wochen vor dem Event Und ich habe keinen Startplatz, Lennart.
Dementsprechend, wenn jetzt jemand weiß, ich habe einen Startplatz, aber ich werde es auf gar keinen Fall schaffen. Ich glaube, einen Startplatz kann man übertragen. Meldet euch bitte bei uns. Wir kaufen den Startplatz sehr gerne ab.
Yep.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Lukas dann doch beim Ötztaler fahren kann.
Es gibt auf jeden Fall eine persönliche Danksagung. Und genau, ich hatte richtig Bock. Meldet euch, schreibt in die Kommentare oder per Mail an info@science.cc oder lukas@science.cc. Dankeschön.
Dann, okay, auf jeden Fall das Rennen.
Ja.
Wollte ich ja mal sehen. Deswegen war ich da, war ganz interessant.
Lennart hat sich Laufschuhe mitgenommen. Bist du laufen gewesen?
Ich war zweimal laufen, ja.
Diese, was,
ich bin dann.
Bist du da so eine Gravel Road lang oder
machst du? Einmal in so einem Wohngebiet einfach.
Okay.
Und das andere Mal war dann wieder so, da war ich dann wieder in einem Airport-Hotel und dann habe ich mir auf Strava einfach versucht, eine Map zu ziehen.
Ja.
Wo sind in den letzten 7 Tagen Leute gelaufen? Habe dann so einen Park gefunden, aber in so einem Vorort. Bin dann da mit dem Auto hin und dann gelaufen. Der Lauf war richtig cool.
Ja.
Richtig geile Route. Aber das war so das Einzige, was man da machen konnte. Naja, auf jeden Fall. Es ist cool, mit einem Pickup-Truck über so Schotterstraßen zu fahren und links und rechts einfach nur grüne Wiese und Kühe. Ja. Das hat was.
Ja, ja.
Für so eine Stunde. Dann hat man eigentlich auch schon alles gesehen.
Dann wiederholt sich's.
Dann wiederholt sich's, genau. Ich finde es krass, wie das da hoch und runter geht. Das sieht man ja im Fernsehen.
Das stimmt.
Im Fernsehen, da sieht man das nicht so.
Im Livestream.
Das geht ja da einfach wirklich
durchgehend,
nur hoch und runter.
Ja.
Aber so diese Rolling Hills.
Ja, aber nie, du siehst keine Berge. Du siehst
sehr,
sehr
weites Land. Über eine Kuppe gefahren und siehst danach schon die nächste Kuppe. Dann denkst du dir so, okay, geht so ein bisschen runter und dann lacht das ab und dann geht es wieder ein bisschen hoch. Aber es geht übelst runter und dann geht es wieder übelst hoch.
Ja, das ist richtig, das ist witzig, das stimmt schon, hast du recht. Das ist auf den Gravel Roads so, in Kansas City war es einmal so asphaltierter.
Auf den asphaltierten
Roads waren genauso, das sieht so geisteskrank aus, ne? Das sieht aus, als hätte man so eine fertige Stadt war da und dann hat sich aber die Tektonenplattenverschiebung
zusammengeschoben
und dann ist es erst hochgegangen.
Genau.
Und dann hast du so Wellen reinbekommen.
Ey, das ist echt, das muss, ich bin ja da kein Rad gefahren, aber das muss mega nerven oder mega Spaß machen.
Es ist so steil, dass es irgendwann wieder nervt, weil du kannst den Schwung nicht mitnehmen.
Du kannst den Schwung nicht mitnehmen,
Aber am Anfang ist halt witzig, weil dann bist du ganz schnell gerade diesen trockenen, ich meine, ihr habt den nasses anbauend, aber gerade wenn es trocken ist und hart ist, dann kriegst du super schnell Tempo drauf. Du hast so 60 km/h auf einem Gravelbike auf diesen Schotterstraßen, nimmst dann das Tempo mit und wie immer,
musst du treten dann.
Ja, man denkt immer so, man kommt drüber, nein, tust du nicht.
Und dann stehst du da, dann musst du 600 Watt fahren, weil das auch übel steil ist.
Ja. Aber halt nie lang, das heißt am Ende halt auch anbauend ist ja kein Rennen, was über die Anstiege entschieden wird. Wie du vielleicht auch, keine Ahnung, wenn man jetzt Tracker nimmt, ist auch nicht nur über die Anstiege entschieden, aber du hast halt so einen selektiven Kurs und über die Anstiege, das halt einfach sich das separiert. Und da hast du halt immer noch, wenn jetzt nicht der Matsch alles verklebt, relativ lange noch eine Möglichkeit eines Feldes.
So. Ja. Also, interessant von der Landschaft.
Ja.
Wie gesagt, bin kein Rad gefahren, bin dann nur mit dem Auto rumgecruised. Ich habe gemerkt, dieser Peanut Butter Matt, ich hatte ihn auch nie zu fassen bekommen, aber ich habe Räder gesehen danach.
Du hast zum ersten Mal gesehen, wie das aussieht, ne?
Dann dachte ich mir so, das ist tatsächlich krasser, als man denkt. Man guckt so den Stream und denkt sich so, ja, das ist halt Matsch und so, aber das ist halt wirklich so wie Lehm.
Ja, genau, aber das klebt noch mehr. Das
klebt und dann konnten halt einige Leute ihre Räder nicht mehr bewegen, also wirklich nicht mehr bewegen und die Männer sind durchgefahren durch den Matsch und ich habe es im Stream geguckt, war auf dem Weg zur Feedzone.
Ja.
Und habe dann auf einmal gesehen, so, oh, jetzt laufen sie alle.
Ja, ja, ja.
Haben mich angehalten und weil ich habe vorher mit Rosa gesprochen, dass sie alle Sachen muted auf ihren Wahoo oder Hammerhead, was auch immer sie fährt.
Ja.
Aber die Notifications von mir waren an, damit ich hier Sachen durchsagen konnte. Ja. Und dann konnte ich sagen, so, okay, Pfütze links vorbei und danach laufen alle.
Ja.
Und dann die ist, glaube ich, durchgekommen, aber ich glaube, selbst mit der Information kannst du manchmal nichts machen. Es ist halt die Frage, wo fährst du in so eine Sektion rein? Wenn du ganz vorne reinfährst, hast du irgendwie eine Chance, finde ich.
Ich habe den Stream ja auch 8 Stunden parallel nebenher laufen lassen und habe auch natürlich beobachtet, was Rosa macht und habe da, wo die Sektionen alle gelaufen sind, habe ich auch gedacht, die war relativ gut auch weit vorne platziert. Ja. Da hat sie auf jeden Fall schon gewusst, das wusste sie aber vorher schon, dass das ein Thema ist.
Aber die Fahrer wussten das tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Die wussten nicht, dass das dass es so krass ist.
Okay, dass es so krass ist, aber ja. Rosa schon, weil die...
Am Ende ist der Regen über die Nacht gekommen.
Ja, okay.
Und du wusstest halt nicht, was dann da genau passiert in der ganzen Sektion.
Das sind diese Little Maintenance Roads, die werden einfach wenig...
Minimum Maintenance genau. Roads. Also ich dachte auch so auf dem Stem-Sticker von so, was ist MMR?
Ja.
Das ist mal Minimum Maintenance Road. Ja.
Das ist ein großes gelbes Schild. Das habe ich letztes Jahr, da habe ich auch eine so eine Straße, da hat es wirklich nicht geregnet, da war so eine Road und da habe ich mir so, ja, keine Ahnung, ich habe mir eine Route, aber da habe ich meine Route lang geplant, fahre ich da mal rein. Ich bin genau 7 Meter weit gekommen und dann saß komplett das Bike zu. Ich dachte, ach du Scheiße, ich mache mir gleich den ganzen Lack ab. Das ist halt wirklich, das ist genau, es ist wie Crunchy Peanut Butter, nur dass du halt da durchfährst.
Ja. Und dann sind sie halt alle gelaufen, beide Rennen sind auseinandergerissen, Männer sowie Frauen. Und bei beiden Rennen war es eigentlich genau das gleiche Podium. Specialized Pass Racing.
Ja, stimmt.
Bei den Männern war es sogar so, dass Tobias Kongster, der Dritte, wird auch auf einem Specialized Rad da ist. Also für die war das natürlich ein geiler Launch. Ja, wir haben ja irgendwie dieses Krux 5 gelauncht und haben dann da beide Rennen dominiert.
Ja.
Gucken, wie viele Leute jetzt auf so einem Krux 5 rumfahren.
Ich habe es danach auch erstmal gegoogelt.
Ich dachte, nicht gekauft.
Nein, genau. Bestellt.
Ja, aber die Favoriten haben sich durchgesetzt. Bei den Männern sowie bei den Frauen. Also vorne waren 5 Frauen beim Frauenrennen. Für mich so ein bisschen aus der Beobachtung wahrscheinlich Rosa sogar die stärkste, hatte aber Probleme mit ihren Gängen. Ich fand es sehr relativ gut reagieren können auf Attacken im Finale. Das machst du eigentlich nur, wenn du dich gut fühlst.
Ja.
Die Sofia Gomez
Viafane,
oder hat er zumindest mal gesagt, der Kommentator.
Wichafani.
Ist schon einfach eine extrem gute Rennfahrerin, muss man sagen.
Ja. Die hat auch ein gutes Timing gehabt
Timing für den Sprint. Im Sprint auch. Generell einfach ein gutes Auge dafür, wie viel sie fahren muss, wie viel sie nicht fahren muss. Und würde ich sagen, in dem Fall verdient gewonnen. Ich glaube, Rosa wäre auch die schnellste Fahrerin gewesen.
Ja, das hört sie nicht gern, aber glaube ich, ist gerade im Nachgang.
Ja, also ich glaube, sie war die stärkste und die schnellste.
Ja.
Hat aber mit dem Material nicht ganz hingehauen. Das ist aber sowas, also du wirst da sagen, die wenigsten Leute hatten nichts während des Rennens.
Ja.
Rosa hatte schon relativ viel Pech, muss man sagen. Musste, glaube ich, zweimal wieder zurückfahren, ist dann auch einmal gestürzt.
Ja.
Es gibt einige Leute, die kommen da ohne durch. Das ist zum Teil Glück. Zum anderen Teil ist es, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung. Zum Beispiel Tobias Kongster, der Dritter wird bei den Männern, hat was gepostet, irgendwie, keine Ahnung, Elapsed Time und Moving Time.
Ja, ja.
Da gab es, glaube ich, nur einen Unterschied von irgendwie 2 Sekunden oder so. Also der hat wirklich ein cleanes Rennen gehabt.
Das hast du selten bei so einen Bedingungen.
Und der ist, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr erfahren. Der kommt mit relativ wenig Watt, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Kommt der am Ende durch und wird halt Dritter.
Ja.
Ja, und du hast bei so einem Rennen einfach, also mich als Athlet wird es halt maximal abfacken. Du bereitest dich die ganze Zeit vor, fährst dahin und du weißt, wenn es regnet, es ist russisches Roulette.
Ja.
Auch ein, das war eine geile Szene. Mats Wirtz-Schmidt mit dem Platten und Keegan Swenson stehen so da. Und du siehst so, wie beide so, okay, wie macht man das jetzt genau?
Dieses Meme mit diesem Ladebalken war so bei beiden.
Genau, so bei beiden. Die gucken sich an und dann war es auch so ein bisschen, die sind ja schon Rivalen.
Ja.
Im Team wohl auch. Und dann war das so ein bisschen so, hey Bro, kann ich dein Hinterrad haben? Und dann war das so, ja, aber baust dir selber aus oder so. Das war schon, das kann man sich schon nochmal angucken. Und dann hat er ja da,
das ist so eine unausgesprochene Hierarchie dann existiert, ne? Weil so,
genau.
Mats
war schon der stärkere Fahrer.
War der stärkere, genau. Und Kiege muss ja in dem Moment dann sagen, wenn du dann dagegen hältst, dann musst du abliefern. Aber dann denkst du auch so, ja, eigentlich kriegst du mein Hinterrad.
In dem Moment hat er sich zum Hund gemacht und hat anerkannt, dass Mats Wirtz-Schmidt der stärkere Fahrer in dem Rennen war.
Guter Folgentitel. Keegan Swenson hat gebellt. Wuff, wuff.
Und hat ihm dann das Hinterrad gegeben.
Ja.
Und dann bei dem Wechsel ist ja die Kassette abgefallen.
Das Ach so, ja, das auch wieder. Und der hat den Lennart gemacht.
Genau, und der arme Teufel steht dann da und wird so gefilmt. Und 23.000 Leute gucken so zwei Leuten so beim Reifenwechsel, beim Schlauchwechsel zu und dann auch noch bei King Svensson, der halt ein essentielles Teil im Freilauf verliert, dann wieder zurückgehen muss und in diesen ganzen Steinen halt so ein kleines Teil suchen muss. Und auch wenn du so dahinter bist in der Gruppe und du auf einmal findest du Keegan Svensson da, der so den Boden absucht, als würde er so nach einem Euro suchen.
Das ist aber, der fährst dann vorbei und denkst so, ah, Unbound.
Ja, der nächste wahrscheinlich so, oh Gott, ich glaube, ich habe schon hier so richtig, ich schiebe hier schon einen richtigen Film.
Ja. Also das, so, aber das, so, das Ganze ist so bei Kilometer 30 von 320.
So früh war es nicht.
Ja, okay.
Also so früh war es nicht. Es war ungefähr so ab der Hälfte.
Ja, yeah, okay, okay. Aber der Matchpart kam super früh, das war
noch. Der Matchpart kam super früh, genau. Wollen wir mal ein bisschen auf die Zahlen eingehen?
Ja, natürlich, ich habe so die ganze Idee offen.
Ich finde es, zwei Sachen finde ich auffällig. Also einmal, wenn man zum Beispiel Source for Strava hat, sieht man links immer die besten 5 Sekunden, 15 Sekunden, alles bis 3 Stunden. Und bei der Datei von Mats Wildschmidt ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, krass, wenn du alles von 5 Sekunden bis 20 Minuten guckst.
Ja.
Sehr, sehr überschaubar, würde ich jetzt mal behaupten. 335 Watt über 20 Minuten. Das ist jetzt nicht out of this world.
Ja.
Also überhaupt nicht.
Nein.
Aber 9 Stunden, 8 Minuten, 285 Watt ist dann schon was anderes.
Und da sehen wir vor allem, was es halt braucht für so ein Fahrerprofil für solche Rennen. Und warum manche manche Fahrer bei solchen Rennen auf einmal, die vielleicht sonst bei der World Tour nicht so viel zeigen konnten, aber dort richtig in Szene sich setzen können. Ja.
Die letzten 6 Stunden von den 9 Stunden 300 Watt Average. Das ist halt auch schon ein Brett.
Das ist stark, ja. Wir hatten das Thema schon mal mit Laurens Rex, haben wir letztes Mal auch gesagt, ne? 6 Stunden 300 Watt, so als Challenge. Das halt, nachdem du die ersten 3 Stunden auch schon gut 265 mit 316 NP und da halt die intensiven Efforts drin hattest, dann nochmal 6 Stunden ja einfach dein Kniegas zu fahren. Zeigt aber auch nochmal, ich finde es interessant, also da steht bei Training Peak steht 76% Intensity Factor, kann man sich ja hochrechnen, eingetragene Schwelle bei Mats Wildschmidt sind dann 405 Watt auf ungefähr 72 Kilo, 70 Kilo.
Könnte leichter sein.
Könnte? Also Pro Cycling Stats hat das mal gesagt oder online hat das mal gesagt.
Also ich finde, der sieht jetzt nicht super schwer aus. Ich muss mal noch gucken.
Ja,
der ist auch nicht so groß.
Ja, okay, dann kann es vielleicht noch ein bisschen niedriger sein. Watt pro Kilo wollen wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht ausrechnen, aber das finde ich auch interessant, weil ich meine, am Ende mit 405 Watt Schwelle eine 300er, 310er Fatmax zu haben, das ist nichts Untypisches, aber was, glaube ich, diesen Fahrer extrem ausmacht, wie so ein Kongstad letztes Jahr bei Tracker 360, ist einfach diese unglaubliche Fatigue Resistance, da haben wir den Begriff wieder, einfach, dass du deine Physiologie, dein Fatmax auch so in den letzten 2 Stunden eines 9-Stunden-Renns aufrechthalten kannst.
Ja.
So, und du bringst gleich nochmal Amateurzahlen mit, aber wenn man es mit einem Amateur wie Icke, wie mich vergleicht, vom letzten Jahr, kann ich nämlich von meinem Gefühl sagen, konnte ich nicht ansatzweise. Also wirklich nicht ansatzweise.
Jetzt erzählst du von letztem Jahr auf einmal. Als wir hier vorher im Podcast noch gesprochen haben, hast du mir von deinen glamourösen Zahlen von 2022 erzählt.
Ja, das war noch besser.
Also nochmal, so zum Vergleich, damit wir das abrunden und dann fange ich an, dich zu beleidigen für deine Lüge.
Das war keine Lüge, stand auf dem Powermeter drauf.
Tobias Kongstad wird Dritter, fährt 262 Watt Average in dem ganzen Rennen.
Das kann ja jeder.
Mats Wildschmidt fährt 285 Average. Dann der Sieger des Amateurrennens, der Age-Tour, wie auch immer man sie nennen möchte, Anders Fjordbach, war auch bei uns im Haus, ist ein Porsche-Werksfahrer, der anscheinend viel Fahrrad fährt, weil jetzt habe ich mich auch mit ihm unterhalten, war eigentlich super interessant, so, was trainierst du eigentlich als Motorsportler?
Ja.
Die Antwort ist halt einfach, sei ein fitter Mensch und der fährt halt einfach auch relativ viel Rad, aber auch nicht so geisteskrank viel. Also er meinte irgendwie so, 12 ist eine kurze Woche, 18 bis 20 ist eine gute Woche. Auf jeden Fall fährt der auch 266 Watt Average für 10 Stunden und muss da die meiste Zeit alleine fahren.
Mhm.
Und da dachte ich mir so, boah, 10 Stunden 266 Watt ist schon viel. Dann hast du behauptet, das bist du 2022 auch gefahren.
Darf ich das revidieren?
Ja, bitte. 2016.
Nein.
Mit einem kaputten Powermeter, wie viel bist du gefahren?
Das war schon, ey, 227 Average, aber 260 normalized. Aber über.
Okay, da kommen wir der Sache schon näher. Und
ja, das kann schon sein.
Auf einmal hat sich unser Streit vom vor dem Podcast jetzt wieder ein bisschen gelegt. Weil ich wollte echt sagen, Lukas.
Ich war Lennart Keegan Svensson.
Wo waren diese 266 Watt im Jahr 22, als wir die Rennen zusammengefahren sind? Dachte ich mir nur so.
Die haben, also was ich damals gemerkt hatte, war. Ich glaube, Schwelle war gar nicht mal so schlecht. Er war eben zwischen 340 und 350 mal so das, was ich dann irgendwie das Bestmögliche mir rauskloppen kann. Und zum ersten Mal, ich weiß noch ganz genau, 22 war zum ersten Mal, dass ich halt richtig High Cup geballert habe.
Ja.
Und ich habe eine ganze Flasche Race Cup gesoffen plus Gels genommen und hatte mir ausgerechnet, ich komme dann auf 130, 125 bis 130 Gramm pro Stunde.
Ja.
Und was ich noch ganz klar weiß, ist, dass ich die letzte Stunde des Rennens unglaublich hohe, für mich sehr, sehr gute Werte aufrechthalten konnte, wo ich mich heute nicht mehr wiederfinde in dieser Fatigue Resistance.
Ja.
Und da bin ich in der letzten Stunde in der Tat wirklich 2,45 Average noch gefahren und 2,64 normalized in der letzten Stunde und davor halt diese, was hatte ich dann da, 8,5 Stunden mit 2,27 Average und 2,60 normalized. Das habe ich noch gemerkt und das in Erinnerung.
Ja.
Aber die 2,60 war vielleicht dann eher normalized. Okay, ich ruder kurz zurück. Trotzdem möchte ich mal kurz flexen, dass ich in der letzten Stunde 2,42 gefahren bin.
Ja.
35er Schnitt alleine. Da weiß ich noch ganz genau, dass alle beim Hin, also dass die Leute, die ich da eingeholt hatte, nicht mehr halten konnten, weil ich nämlich nur einen Gang zur Verfügung hatte. Ich weiß nicht, ob du noch erinnerst. Ich hatte meine Schaltung frittiert.
Die Kamera verloren,
die dann wieder kam, meine Schaltung frittiert und bin auf einen Gang gefahren. Ich konnte nicht weniger als das treten. Ja. Und dieser letzte Hügel, dieser scheiß Campus-Hügel in Kansas, hat instant alle Krämpfe aufgemacht, die man haben kann.
Das stimmt, da erinnere ich mich dran.
Schön mit 14, glaube ich, drüber geoxt.
Also war auf jeden Fall stark. Ich möchte noch eine Sache zu den Wattzahlen sagen, weil dann, wenn man sich auch Tobias Kongstads Zahlen so 10 Minuten anguckt und 20 Minuten, da fährt er 20 Minuten 3,30, der wiegt aber 75 Kilo mindestens. Das ist wirklich nicht so viel.
Die Kunst ist bei diesem Rennen wirklich, das über die Distanz hinweg aufrecht zu halten und halt auch cool zu bleiben. Also
ja.
Auch das Ganze ein bisschen erstmal auch abzuwarten. Das ist auch Roubaix, dieses Rennen.
Ja.
Nur deine Gravel-Fahrern halt.
Roubaix, aber mit weniger Spitzen.
Und ja, länger. Stimmt.
Das ist Roubaix geglättet und verlängert.
Ja.
Also, das ist schon. Das ist nochmal eine ganz andere Art von Sport. Das Rennen war, muss man ehrlich sagen, relativ langweilig. Eigentlich bis auf den Moment, wo dann auf einmal das Hinterrad-Drama da losging.
Ja.
Da dachte man kurz, was passiert jetzt? Ich glaube, die Gravel-Welt würde sich einen Gefallen tun, wenn man auf eine Distanz sich einigt. Es wäre aus meiner Sicht eine kürzere Distanz, eher so 200 Kilometer.
Mhm.
Dann hast du mehr Radrennen, weniger Triathlon. Beim Triathlon wechseln sie wenigstens Disziplinen zweimal.
Ja. Also. Oder halt, ich meine, man muss auch ganz klar sagen, die Bedingungen dieses Jahr waren natürlich auch nicht ideal, sonst hast du auch ein bisschen mehr Radrennen. Auch da nochmal Vergleich vom letzten Jahr, weil es einfach ein sehr, sehr, da war es ein trockenes Rennen, super trockenes Rennen. Und da bin ich ja alleine mit 187 Watt Average nachher durchgeeiert, 10,5 Stunden.
Ja.
Und da hatte ich einen 31,5er Schnitt. Da muss ich aber kurz sagen, ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen underread hat, das Powermeter, weil das ist mir ein bisschen zu schnell irgendwie für 180 Watt. 31er Schnitt auf Gravel, aber lass es jetzt 210 sein, keine Ahnung, aber 31,5er Schnitt, ich bin den ganzen Tag alleine gefahren. Das ist natürlich auch ein 35, 36er Schnitt bei Mats Würz gehabt, so, wenn die jetzt dieses Jahr maximal trockene Verhältnisse hätten, dann hätten die auch ein bisschen mehr Radrennen als das, was sie dieses Jahr hatten.
Ja, vielleicht.
Ja.
Matt Beers, Zweitplatzierter, der hat allerdings richtig viel Watt gefahren. Der ist auch 6 Kilometer groß, der hat 333 Watt Average gehabt.
Boah.
Über 9 Stunden 15.
Boah, stell dir vor, du kannst
sowas treten. Der fährt auch mal 10 Minuten 4,75.
Boah. Aber da muss man auch sagen, das ist auch nicht nur Gewicht, oder? Das ist auch viel dann Hauruck.
Ja, der ist halt so der Edelhelfer von Mats und fährt halt alles von vorne. Der hat 12.428 Kalorien verbraucht in 9 Stunden 36.
Was zur Hölle?
Ja.
Das ist crazy.
Also deutlich über 1.000 Kalorien die Stunde. Heartrate Drift. Gucken, ob es hier angezeigt wird, weil das ist was du auch gerne besprechen wollen würdest.
Ich habe auch nochmal gleich eine Datei, die interessant dafür ist.
Dann hau du mal die Datei raus, weil mir wird es hier gerade nicht angezeigt.
Weil wir reden jetzt halt über das Anbauen 200-Rennen. Es gibt ja noch diverse andere Distanzen, etwas, die halt häufiger mal ein bisschen in Vergessenheit gerät, aber die wirklich gar nicht uncool ist, ist gerade für alle Ultrafahrer die XL-Version, weil es auch nochmal eine, also ist nicht so eine ewig lange Version eines XL-Rennens, antizipiert normalerweise 20 Stunden, Realität dieses Jahr deutlich mehr. Sehr kurz. Das ist für die Ultra sehr kurz. Ist auch noch Radrennen. Letztes Jahr, vorletztes Jahr wurde es ja mit Sepp Breuer im Sprint entschieden, 1-gegen-1-Duell. Und dieses Jahr haben wir nämlich einen Zeilensieg zu verbuchen. Svenja Betz gewinnt die Frauen, das Frauenrennen. Und auch da, nachdem es ein richtig toughes und roughes Rennen war, nämlich genau dieser Matsch, den du ansprachst, habe hier so eine Mittelsektion. Das ist auch nochmal das Letzte, was du machen wollen würdest.
Die sind zum Halbmarathon alle noch gelaufen, ne?
Genau, mitten in der Nacht, 4,5 Stunden Bewegungszeit, 38 Kilometer geschafft, ist ein Schnitt von 8,47. Davon gefahren, würde ich sagen, naja, vielleicht so 15, 20 Kilometer. Also du hast dann wirklich einen Halbmarathon durch Matsch gegangen. Siehst du dich da? Nachts.
Überleg doch mal, du bist in Kansas, was da schon mal scheiße ist. Dann ist es Nacht, das auch nicht so geil ist. Dann regnet es und dann musst du dein Fahrrad schieben. Und wenn du dann da durchgekommen bist, dann musst du noch, wie lange ins Ziel fahren?
Danach sind es dann noch mal entspannte 10, glaube ich, 10 Stunden. 9 Stunden 14, ja. Also da muss ich sagen, riesen Respekt auch an die, sowieso jeder, der da mental stabil bleibt. Maddie konnte man sehen, die jetzt auf Führung auf Platz 1 gefahren ist. Die hatte, wurde im Interview nachher abgefangen nach dem Ziel und die meinte einfach nur, das ist die Hölle. Also sie, da, so stellt sie sich die Hölle vor und die Hölle ist echt lang. So, und die hat einfach, die ist einfach mental gecrackt. Und dann ist sie mitten in der Nacht in diesem Schlamm, steckt einfach da fest und dann stapft einfach Svenja an ihr vorbei und sagt so, hallo! Und geht so vorbei. Und meinte, sie konnte es nicht nachvollziehen, wie sie diesen mentalen State gerade aufrechthalten kann, weil sie einfach komplett gecrackt ist in diesem Moment, weil du einfach merkst, du kommst halt nicht vorwärts und musst einen Halbmarathon dann marschieren. Das ist ja komplett wild. Junge. Also da muss ich sagen, riesen Respekt vor. Da habe ich übrigens auch einen krassen Cardiac Drift von 15% hier bei Svenjas Datei lesen können. Aber zeigt auch nochmal, was bedeutet bei solchen Gravel-Rennen, auch sowas hier wie so ein Unbound-Rennen, ob jetzt kürzer oder länger, was du über die Distanz hinweg an Performance aufrechthalten musst und nicht an 5 Minuten Power-Output und nur VO2 Max.
Ja, du musst schon einfach das System irgendwie am Laufen halten mit allem, was geht. Ja. Da, apropos Amapol Voss, seine Feedzone-Crew, ich weiß nicht, stand in einem Bahnübergang oder sowas und hat es nicht in die zweite Feedzone geschafft.
Scheiße.
Der ist echt ein geiles Rennen gefahren.
Ja.
Bis er halt komplett krachen gegangen ist.
Ah.
Und nur, also wenn du bei so einem Rennen, du hast 3 Feedzones, dann dein Feeding verpasst, dann ist halt Ende. Und er hat halt dann da nach Gels gefragt, die Leute haben ihm Gels gegeben. Geil war auch Emil Herzog von Red Bull, kam auch in die dritte Feedzone, wo ich war, hat nur gerufen, Honey Gels. More gels.
More gels.
All the gels you have.
Give me all the gels.
Und dann stand er da und hat sich die komplett reingezogen. Der war auch ganz kurz vorm Exitus, glaube ich. Ist auch ein sehr starkes Rennen gefahren für so einen jungen Fahrer.
Krass.
Interessant auch der Kommentar von Romain Bardet. Also es ist nicht halt einfach über die Physicality, sondern man muss auch in der Lage sein, 9 Stunden auf sein Material zu achten. Und das ist halt eine Komponente. Du hast halt einige Leute, die können treten ohne Ende, die können auch fuelen ohne Ende. Ja. Aber wenn du nicht schlau fährst, umsichtig mit deinem Material umgehst und da nicht drauf gepolt bist, dann wird es halt schwierig, da vorne reinzufahren.
Absolut.
Und er hat da eine Lektion gelernt.
Das glaube ich absolut. Du musst fahren, dass das ganze System, du als Athlet, inklusive Fahrer, am besten auch dein Umfeld, was du nicht ganz kontrollieren kannst. Du kannst es vorher kontrollieren, indem du den Plan klar machst, was passieren wird. Das musst du versuchen, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das hatte ich in dem Fall auch Svenja einfach gesagt, weil sie hatte eine sehr schwierige Zeit vorher mit Training, da haben wir nicht so viel machen können. Ich meinte, ganz ehrlich, Svenja, die einzige Stärke, die du hast, ist, du fährst los und du fährst genau die gleichen Wattzahlen gefühlt in Stunde 2 wie in Stunde 20.
Ja.
Du musst da permanent dafür einfach nur sorgen, dass du am Laufen bleibst. Ne, also du, dein Material, wortwörtlich durch die Nacht so, und das ist bei den Schnellrennen aber auch so, 9 Stunden lang so zu fahren, dass du halt einfach weiterhin funktionierst, ist nicht leicht, weil manche werden unkonzentriert, die hauen den Stein mit dem Vorderrad an, so, du passt nicht ganz auf, irgendwann lässt du dich ein bisschen fallen, wir reden gar nicht von Stürzen auf Unkonzentriertheit, auch da kann man sehr schön aus dem Lifetime-Video vom letzten Jahr 2 Szenen sehen, beim Frauen- und beim Männerrennen, wie sich beide einfach mitten im Nichts entweder an so einer Treckerspurrille aufhängen oder halt am Hinterrad des vor ihm Fahrenden und dann bei Kilometer 200 oder so sich auf die Fresse legen. Warum? Ja. Weil du guckst nicht mehr geradeaus.
Nö. Das wird dann echt schwierig.
Ja.
Was hast du denn generell zum Thema Heart Rate Drift?
Sollen wir das noch machen? Weil wir haben eine Stunde voll, oder sollen wir es für nächste Folge schieben?
Gute Frage. das entscheidest jetzt du, ob es hier thematisch gut passt, ob du es jetzt hier abhandeln möchtest oder ob wir da nochmal eine separate Folge draus machen.
Leute, das ist hier gerade Freestyle. Man hört das ein bisschen raus. Ich würde es echt in die nächste Folge packen, okay. Weil das wäre jetzt in 5 Minuten abzurappen, wäre einfach schade. Und wer da schon mal den ersten Sneak Peek sehen möchte, kommt Anfang der kommenden Woche auch als Videoformat. Also kurz erklärt, ich habe mich mit Cardiac Drift nochmal beschäftigt. Und auch gerade, wenn wir uns da anschauen, dass die Herzfrequenz über die Distanz solcher Rennen auch teilweise mal nicht hochgeht, sondern eher runtergeht und das System so ein bisschen runterreguliert, gibt es auch einen tollen Mechanismus. Erklärt vielleicht auch, weshalb man beim Übertraining irgendwann nicht mehr das Gefühl hat, dass man die Herzfrequenz richtig hochtreiben kann, so ein Runterregulieren aller Systeme. Habe ich ein paar Sachen rausgesucht, deswegen, wenn ihr das schon mal vorab gucken möchtet, dann Anfang nächster Woche. Ansonsten machen wir es nochmal nächste Woche ausführlich im Podcast.
Gut. Matt Beer ist übrigens in dem Segment Unbound 2023 Mud Section. Etwa 15 Minuten, 445 Watt.
Oh,
schon viel gewesen.
Das ist wirklich wild. Hast du einen Vergleich auch mit Watts für Schmidt? Die Mud Section hieß sie?
Ja, kannst du dir sicherlich angucken. Gut, dieses Segment hat er weniger, aber das den Teil danach. Er fährt auf jeden Fall da einfach 15 Minuten. In den Bereich Mats ist nicht annähernd so viel gefahren. Da
sind wir bei 2,70 vielleicht, ne?
Nee, da sind wir schon bei mehr. Da sind wir irgendwo, also 10 Minuten wäre das in 3,77, 20 Minuten wäre es in 3,35. Ja. Also wird es wahrscheinlich 15 Minuten irgendwo da liegen. Ich tippe immer, es werden so 3,60 sein.
Ja, ja.
Aber das ist schon ein brutales Team, die beiden zusammen.
Voll. Generell, das Specialized-Team war schon echt
stark aufgestellt, muss man einfach sagen.
Wie geht's jetzt weiter bei
Die Saison ist vorbei im Gravel.
Mit Unbound ist das, jetzt geht maximal noch Richtung WM, ne?
Dann hast du noch so ein paar UCI-Qualifier und bei der WM, boah.
Was, ich meine, Priorisierung jetzt für die, ich meine, du warst jetzt mit Pass Racing unterwegs, du hast ein bisschen was kennenlernen können. Was haben die denn, also ist das für die wirklich jetzt einfach die Saison vorbei an der Stelle? Das Wichtigste?
Nicht vorbei, aber das Wichtigste ist vorbei, ne? Also, man hat dieses Jahr mit einer WM in Australien halt so eine einmalige Möglichkeit, dass man sagt, vielleicht kommen jetzt nicht so viele World Tour-Fahrer hier hin, weil die ist halt in Australien.
Ja.
Das heißt, vielleicht mal eine Chance für so einen reinen Gravel-Rennfahrer, Weltmeister zu werden.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist halt das, was für die vielleicht interessant ist. Aber für die meisten sind so die Highlights durch, ja.
Das ist spannend. Ich meine, am Ende, ich kenne ja auch den Plan mit Rosa, wir gehen jetzt auch wieder vermehrt auf die Straße für manche Events. Dann wird sicherlich noch mal ein paar Qualifier folgen und auch das Ziel, noch mal WM richtig fit zu sein. Wir haben Europameisterschaft, ist in Belgien, in Hoeverlies auf der Strecke. Gleiche Wochenende wie Ötztaler Wochenende. Da werden wir noch mal gucken, dass wir sie auf jeden Fall schnell bekommen und fit bekommen. Ich weiß, letztes Jahr hat sie noch einige der USA-Rennen mitgenommen. Da hast du noch die Lauf Gravel Worlds, das ist so die Weltmeisterschaft der zweiten Garde. Boah, kannst du Putter mitnehmen und würde ich sagen, aber als Prestigerennen nicht mehr so groß. Aber dann stimmt schon, also der erste große Block ist erstmal durch, ja.
Ja, ich glaube, für Rosa sicherlich auch ein guter Kurs, auch eine gute Möglichkeit, da vielleicht richtig weit vorne reinzufahren. Und wäre eigentlich auch cool, wenn man mal den Weltmeister oder die Weltmeisterin dann in den eigentlichen Gravel-Rennen sehen würde.
Voll.
Jetzt gerade ist das Trikot Florian Vermeersch.
Ja.
Kommt halt 1 bis 2 Mal im Jahr zum Einsatz.
Voll. Das ist so ein bisschen, das ist irgendwie schade. Auf der anderen Seite zeigt natürlich auch so ein bisschen mal die Stärke der Profifahrer, was sie einfach in der Lage sind. Das ist ein bisschen wie wenn Cyclocross alle spielen, bis Van der Poel kommt.
Ja, das Ding ist aber auch, das ist ja irgendwie, du hast ja, das Problem ist, ein UCI-Qualifier-Rennen ist 4 bis 5 Stunden lang oder 3,5 bis 5 Stunden.
Es ist nicht 9 Stunden unbound.
Und jetzt hast du aber gerade im Gravel wieder diesen Shift, dass es so auseinandergeht.
Ja.
Du hast das Tracker 360 und du hast das Anbauen.
Ja.
Das normale Anbauen 200 oder 200 Meilen Rennen.
Ja.
Und dadurch sind das halt komplett andere Sportarten.
Voll. Eigentlich wäre es interessant, halt eine WM zu haben, die wirklich auch 350k
eigentlich
geht.
Musst du konsequenterweise sowas auch machen. Aber dann ist es natürlich auch klar, wenn du jetzt der nächste UCI-Qualifier, wenn der jetzt 10 Stunden lang ist für den Schnellsten.
Ja, dann machst du nicht als Hobbyarzt.
Wie willst du das organisieren?
Ja.
Wer soll deinen Scheiß machen?
Ja.
Dadurch, es macht schon Sinn, dass das die Distanzen für die UCI sind. Und eigentlich sollte der Rest der Gravel-Welt vielleicht gucken, dass man das Ganze so ein bisschen eher in die Richtung annähert. Dann hätte man eine Distanz ungefähr. Weil so ist es ein bisschen, im Triathlon teilst du zwischen Mitteldistanz und Langdistanz auf.
Da hast du absolut recht. Das ist eine Diskussion, die ich so ein bisschen geführt hatte mit Peter Stettiner letztes Jahr bei Unbound, weil er meinte, ihn nerven alle UCI-Qualifier-Rennen, sind so UCI-mäßig, so Straßenrennen, teammäßig und sowas. Und für ihn sei halt ein Gravel-Rennen über diese oder über diese eigentliche Gravel-Race-Schiene, so ein bisschen, ne, the Spirit of Gravel, was ist das eigentlich?
Sagte er halt, mir auch mit dem Spirit of Gravel, wirklich.
sagte er halt, für ihn ist es halt, dass du selber verantwortlich bist für deine eigene Performance und so autonom wie möglich halt agieren musst. Gut, jetzt haben wir so Feedzone-Teams mittlerweile, verstehe ich, das geht auch nicht anders, sollte auch nicht weggenommen werden, aber ich finde, das lässt sich auch ziemlich leicht sagen, mit einer 320-Kilometer-Strecke durch Kansas, wo du auch einfach als Organisator nichts machen musst, nee. Du sagst, da geht's lang und alle wissen, da geht's lang, du musst nicht mehr was absperren. Ihr habt
vier Kurven.
Genau, mach mal 320 Kilometer in Europa irgendwo ins Rennen, was gescheit fahren werden soll. Das geht halt nicht. Das heißt, du hast häufig kleine Rundkurse, du hast häufig dann Teamstrukturen, wo es dann besser funktioniert, du hast häufig dieses eher UCI-Straßenrennmäßige in den Gravel-Rennen, was okay ist, aber das ist einfach ein bisschen leicht gesagt.
Ich finde es auch generell ein bisschen besser, wenn du 10 Runden fährst oder sowas, weil jetzt bei Anbau ist es so, wenn du einen Platten hast, dann musst du den fixen, okay. Ja. Wenn du irgendein größeres Problem hast, dann hast du 3 Feedzones.
Ja. Du hast wirklich die Sorge bei Anbauen, dass du irgendwo im Nichts stehen bleibst.
Erstens das und am Ende ist dann dein Rennen halt durch ein technisches Problem ist er tot.
Ja, das stimmt richtig.
Und klar, bei 10 Runden
das ist der Spirit of Gravel.
15 Kilometer ist auch weit, aber du kommst auf einem schleichenden Platten, kommst du noch in die Feedzone und kannst das Rad tauschen oder das Laufrad tauschen. Das kannst du da nicht, weil dazwischen liegen 100 Kilometer. Da fährst du. Also es ist schon, wenn du sagst, das ist irgendwie jemand, gibt sich da sehr viel Mühe, trainiert da viel, dann ist es schon besser, wenn du sagst, das ist nicht unbedingt ein technisches Problem, was da alles kaputt macht.
Das stimmt, das ist wirklich schade. Ich meine, wir hatten beim Sieg von Rosa hatte sie auch einen Platten. Sie ist auf einer Pannenwurst weitergefahren, relativ lange sogar, mit wenig Luftdruck. Konnte dann halt nochmal das Ganze halt für ihren Sieg später halt vorbereiten. Hätte sie das nicht, die Möglichkeit nicht gehabt, dass er nochmal eine Feedzone kam, dann wäre sie auch nicht in Lage gewesen, nach vorne zu sprinten.
Ja. Ja, also klar, also jeder hat irgendwie was.
Ja.
Aber ich glaube, vor allem, wenn man so einen Aufwand betreibt, dann ist es ja schön, wenn man irgendwie sagt, es kann was schief gehen, aber dann ist nicht direkt alles vorbei.
Ja, das stimmt. Hast du jetzt Bock auf Gravel-Rennen oder wirklich gar nicht?
Nö, gar nicht. Wieso sollte ich jetzt Bock auf Gravel-Rennen haben? Das ist ultra lang und
Nicht so lange Dinger. Ich freue mich dieses Jahr erste Mal, ich werde am Start sein in Winterberg Gravel. 3 Etappen oder doch 3, also Zeitfahren und 2 Etappen.
Ja.
Mal was anderes. Das ist quasi das Langformat, gleiche Kilometerzahlen, nur auf 3 Etappen runtergekürzt. Sind super viele Höhenmeter. Meine Hometown, meine Hood, werde ich mich drauf freuen, weil es ist eine Tag-zu-Tag-zu-Tag-Performance bedingt. Und ein Gravel-Zeitfahren finde ich auch super spannend. Ja. Haben wir schon darüber gesprochen, ob ich mit Gravel-Disc fahren soll? Kann man ein Disc-Laufrad mit einem Gravel-Reifen bestücken?
Klar. Gibt es bei Anbauen auch jedes Jahr.
Stimmt,
hast du recht. Gibt es immer welche, die das machen. Kannst du mal versuchen. Ich würde dann aber auch konsequenterweise Doppelscheibe fahren.
Mach doch mal. Schreib mal in die Kommentare, ob ich Doppelscheibe fahren soll.
Das wäre geil. Mach das mal. Fahren wir mal
Doppelscheibe. Ich würde aber ohne Auflieger, weil dann lege ich mir auf die Fresse. Ich würde aber Zeitweil noch anziehen. Ein Teil der Zeit.
Doppelscheibe, aber kein Auflieger.
Ja. Boah. Sehe ich aus wie ein Bahnsprinter.
Ist echt so.
Sehe ich aus wie ein Bahnsprinter eigentlich nur.
Interessant, ja. Schreibt mir in die Kommentare, ob das gehen soll. Lukas, du musst dann natürlich noch eine Vorderradscheibe irgendwo besorgen. Das ist jetzt nicht das Leichteste.
Ja, ich weiß generell nicht, wo ich jetzt 2 Scheiben herbekommen soll. Wenn jemand eine Doppelscheibe weiß, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wo man es herbekommt. Ich würde Zeitfahren gerne mit Doppelscheibe fahren.
Genau.
Als würde man das nicht handeln können. Gut, dann würde ich sagen, entlassen wir euch in eine gute weitere Trainingswoche. Und hoffentlich kommt gut und sturzfrei durch alle Trainingssessions.
Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Ciao.